Zunächst alle recht herzlich grüßen von dieser Stelle aus. Ich freue mich, dass ich wieder an dieser Konferenz teilnehmen darf. Und wie wir das gehört haben, ist es doch schon fast 30 Mal ein Geschenk der Gnade Gottes. Das Thema haben wir für heute schon vernommen. Ich will es aber nochmal für alle ins Gedächtnis rufen. Es geht mir darum, dass wir erkennen, was wir in Christus sind oder wer wir in Christus sind und was wir in Christus haben. Was hat Vorrang? Nun, ich habe das schon entsprechend auch im Thema so eingeordnet. Das Entscheidende ist zunächst einmal das Sein und dann das Haben. Oder sind Sie anderer Meinung? Ich kann natürlich manches haben, ohne das zu sein, was etwa die Bibel von uns erwartet. Darum, liebe Geschwister, für diesen Dienst und auch die nächsten beiden zunächst einmal eine kurze Darstellung dessen, was wir von der biblischen Lehre her empfangen. Denn wir müssen uns immer wieder am Worte Gottes orientieren, an einer klaren Lehre, und diese Lehre hat eindeutig nur die Heilige Schrift und in Sonderheit das, was uns im Neuen Testament und durch die Apostel und da wieder den Apostel Paulus geoffenbart worden ist. Es gibt ja eine Vermischung heutzutage, und das wird immer mehr zunehmen am Ende dieses Äons, in dem nicht mehr die klare Lehre vorgegeben ist, sondern dass viele eben, die Stelle habe ich schon öfter zitiert aus 2. Timotheus 4, viele Lehre und Lehrer sich aufhalsen, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Und sehen Sie, wenn der Papst zum Beispiel jetzt bei der Weihnachtsansprache wieder Wünsche des Friedens geäußert hat, ist das irgendwie verständlich, aber stimmt mit der Bibel nicht überein. Jetzt ist noch nicht die Zeit Friede auf Erden. Und die Appelle etwa an die verfeindeten Mächte im Nahen Osten, hier die Palästinenser, die Araber, die Muslime und auf der anderen Seite Israel, orthodoxes Judentum und auch die Politik, die dort mitspielt. Die besten Appelle nutzen nichts, wenn wir nicht vom Wesen, vom Sein her bestimmt werden. Und darum möchte ich zunächst mal etwas sagen über die biblische Lehre. Als ich jetzt neulich einen Vortrag bei uns in der Nähe meiner Heimat in Winterbach haben durfte, wurde mir das Thema vorgegeben aus dem 1. Timotheusbrief. Und in diesen 5 Versen kommt 4-mal das Wort Lehre bzw. Lehren vor. Also gerade bei Paulus ist das ja wichtig. Und der Timotheus war einer, der auf dieser Ebene mit dem Apostel Paulus die innigste Gemeinschaft und Übereinstimmung hatte. Und da ist schon wichtig, dass wir darauf achten, dass hier Lehre im Zusammenhang auch mit Ermahnung genannt wird. Wir hören nicht so gerne Ermahnung. Und als Pädagoge weiß ich, die Lehre durch Lehre vermittelt in Verbindung mit Ermahnung soll einen Erziehungsprozess in Gang setzen. Und Gott möchte das eigentlich auch. Das Primäre ist die Lehre. Allerdings, wenn wir dann nicht hören, gibt es auch manchmal andere Maßnahmen. Erziehungsmaßnahmen durch Leiden, wie es in Hebräer Kapitel 13 ja auch steht, dass ein jeglicher Sohn, der aufgenommen wird, gezüchtigt wird. Also Lehre in Verbindung mit Ermahnung. Und das ist wichtig, gerade am Ende dieses Zeitalters, dass wir nicht nur die guten Wünsche überall in Politik und auch von frommen Leuten vernehmen, sondern dass wir auch ermahnen aufgrund des Wortes. Ich weiß nicht, ob Sie es in Idea Spectrum gelesen haben, dass von 100 Theologieprofessoren, und so sagt es Professor Berger in Heidelberg, nur noch 2% insgesamt die Bibel als ein klares Zeugnis von Gott akzeptieren. 98% glauben das nicht mehr. Was mag dabei herauskommen? Nicht bei den angehenden Theologen wiederum. Warum wollen wir uns Lehre und Ermahnung gemeinsam zu Herzen nehmen? Dann aber etwas Wunderbares, dann ist noch da von gesunden Worten die Rede. Wir können nur gesundes Leben auch im geistlichen Bereich haben, wenn zuvor eine klare, gesunde Lehre verkündigt wird. Lehre und Leben hängen eng zusammen, gerade vom Worte Gottes her bezeugt. Und darum ist das wichtig, dass wir das erkennen. Gesunde Worte. Und diese gesunden Worte sind von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Er ist ja das Wort. Und es ist eine Lehre nach der Gottseligkeit. Das kann keine andere Religion vermitteln. Diese innere Gewissheit, Teilhabe an der Gottesherrlichkeit. Es ist schon wichtig, wenn man mal in der Bibel forscht und die Begriffe Reichtum und Herrlichkeit gerade beim Apostel Paulus auf sich wirken lässt. Und das ist etwas, was inhaltlich gefüllt ist, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, hier haben wir sogar die Kombination erfahren und von dort her innerlich aufgemuntert werden. Und schließlich wird dann noch etwas Negatives gesagt. Wer solche Lehre also nicht verkündigt, wie sie hier und insgesamt in den paulinischen Briefen vermittelt wird, ja, der ist aufgeblasen. Er weiß nichts, heißt es hier in Vers 4, ist krank an Streitfragen und Wortgezänken und daraus entstehen Neid, Hader und Lästerung. Liebe Geschwister, das voraus, damit wir auch diesen Kontrastvergleich wagen können. Und nun jetzt zu dieser herrlichen Thematik, was wir nun durch dieses Wort Gottes, durch diese Lehre vermittelt bekommen, was wir in Christus sind und haben. Es geht also zuerst um das Wesen, um das Sein. Und wenn das Voraussetzung ist, können wir auch mit den Gaben und dem, woran wir Anteil haben, recht umgehen. Die Gefahr besteht ja, wenn wir etwas besitzen und nicht wesensmäßig mit dem übereinstimmen, was Gott möchte, ja, dass dann wir fleischlich handeln. Und es ist sogar bei den Gaben so, das werden wir heute Abend nochmal hören von 1. Korinther 13, dass die auch vom Feind missbraucht werden können. Es gehört also eng zusammen, was wir sind und haben. In der Philosophie hat es ja immer jahrhundertelang schon den Streit gegeben, bestimmt unser Sein das Bewusstsein oder das Bewusstsein das Sein? Ich denke, Sie wissen klar, worauf wir hinaus wollen. Nicht? Unser Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht unser Bewusstsein das Sein. Dann könnte man sich ja Falsches einreden oder manches auch, was in unserem Wunschdenken liegt, verinnerlichen und dann hätten wir das. Nein, wir müssen uns an der Lehre, am Worte Gottes orientieren. Gesunde Worte haben, uns abwenden von falscher Lehre. Und dann werden wir verändert und können unseren herrlichen Stand in Christus bezeugen. Der Apostel Paulus hat sich da dem Timotheus gegenüber als Vorbild gezeigt. Du aber hast erkannt meine Lehre, mein Betragen oder Verhalten, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe, Ausharren und selbst auch Verfolgung. Ja, daran teilzuhaben, in Verbindung mit der Fülle des Christus, diese herrliche Perspektive zu erfahren, das ist etwas Wunderbares. Ehe wir auf dieses Sein in Christus eingehen, möchte ich noch etwas auch darstellen, damit wir immer wieder uns dessen bewusst sind, was das eigentlich bedeutet in ihm. Wenn wir die griechischen Präpositionen, also die Verhältniswörter mal betrachten, dann gibt es da unterschiedliche Verhaltensweisen. Ein Mensch also, der an Jesus Christus glaubt und dann steht an Epi, ja, der hat oft noch eine gewisse Distanz zu dem Herrn. Einerseits wird das immer so bleiben, aber es geht um mehr. Dass wir nicht nur an ihn glauben, das haben seinerzeit ja viele Menschen während des Erdendaseins Jesu praktiziert. An. Und selbst die Jünger haben während der Erdenzeit Jesu oft Probleme gehabt, wenn er nicht da war. Selbst wenn er bei ihnen war im Boot, hatten sie während eines Sturms Probleme. Darum geht es einen Schritt weiter, das Es heißt hinein in ihn glauben und schließlich En, das heißt in. In ihm. In ihm sein. Wie oft steht das da? Das ist die innigste Gemeinschaft und Verbindung mit unserem erhöhten Haupt. Und in Galater 2, Vers 20 bezeugt das ja Paulus, dass er davon spricht, was ich nun lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes oder des Sohnes Gottes. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also wir in ihm und Christus in uns. Diese gegenseitige Beziehung, die Prioritäten sind klar. Christus, seine Herrlichkeit, seine Erlösung und wir dann sind aber so köstlich, dass wir uns immer wieder daran freuen. Was haben wir doch da einen Vorzug, eine Stellung gegenüber anderen Religionen? Ich habe jetzt ein Büchlein bekommen, das wurde in einem profanen, also einem weltlichen Verlag angeboten, wo ein ehemaliger Moslem über seine Erfahrungen spricht. Und dieser Mann weiß, wovon er redet. Er war Professor an einer muslimischen Universität in Kairo. Da werden eigentlich die entsprechenden Lehren für die muslimischen Dozenten entwickelt und entfaltet. Und er war ganz dabei, hat aber dann immer wieder, weil er aufrichtig war und auch weil Gott das gewirkt hat, den Koran mit der Verhaltensweise der Muslime verglichen. Und da hat er schon Zweifel gehabt und hat das sogar geäußert. Die Folge davon war, dass er eines Tages vom Geheimdienst, dem ägyptischen Geheimdienst, verhaftet wurde, inhaftiert wurde und schlimme Dinge mit Foltern im Gefängnis erlebt hat. Nur dadurch, dass ein Onkel von ihm dort im Parlament eine hohe Funktion hatte, ist er wieder da rausgekommen. Und dann hat er die Bibel studiert und vor allen Dingen das Neue Testament gelesen und kommt zu dem Ergebnis, da gibt es keinerlei Übereinstimmung. Ihr lieben Geschwister, das muss uns, das habe ich hier von dieser Stelle aus oft betont, eindeutig klar sein, die Lehre des Koran ist total anders als die der Bibel. Von Liebe, Vergebung im Neuen Testament, ja, weiß der Koran in dem Sinne nichts. Nur da, wo das Haus des Friedens bereits herrscht, wo die islamische Lehre der Koran, die Scharia, auch das Sagen hat, da ist das etwas anders. Aber überall, wo Andersgläubige, ob Juden, Christen oder wer auch immer, in Ländern überwiegend vertreten sind, da gibt es Probleme. Weshalb sage ich das? Weil für uns das Entscheidende das in Christus sein ist. Und als dieser Mann zum Glauben kommt und von seinem Vater mit einem Messer bedroht wurde, der wollte ihn umbringen, da konnte er nur noch flüchten. Er lebt heute in den Staaten und bezeugt die Botschaft von Jesus Christus. Er hat etwas erfahren von der Liebe des Christus, von der Gemeinschaft mit Christus. Das finden wir also in keiner anderen Religion, um nochmal auch auf die Muslims zu sprechen zu kommen. Sie haben keine Heilsgewissheit. Kennen sie nicht. Selbst Muhammad hatte das nicht. Wir dürfen dieses in Christus haben, vom Wesen her bestimmt werden. Und nun noch einige Bibelstellen dazu, ja. Aus ihm aber seid ihr in Christus, der uns geworden ist, zur Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Schon auf prääonische Zeiten zielt das ab, dieses in Christus. Wir kommen aus dieser Gemeinschaft her schon. Das ist menschlich mit dem Verstand unfassbar. Ja. Dann ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung oder eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und darum nach Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich darf es nochmal betonen, das kennt keine andere Religion, diese Gewissheit. Übrigens auch die Katholiken haben diese Gewissheit des Heils nicht. Warum kann das nicht sein? Weil all die Religionen, und insofern ist das Christentum auch eine Religion geworden, ja, immer wieder doch auf eigene Leistungen abzielen. Hier ist es ein Geschenk. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen durch diesen Heiligen Geist Abba sagen, lieber Vater. Keine Verdammnis. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus ist. Das macht uns Mut, auch in schwierigen Situationen, in Anfechtungen. Noch leben wir in dieser Welt und wir verspüren ja überall, wie die Finsternis zunimmt, wie auch dramatische Ereignisse. Bruder Buch hat das schon gesagt, jetzt diese schlimme Erdbebenkatastrophe. Spüren wir, dass wir in dieser Welt der Finsternis noch leben, aber wir haben Gemeinschaft mit unserem Herrn. Darum gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Erdern in Christus. Wir haben also eine Fülle des Segens in ihm und dürfen uns darüber freuen. Nun wollen wir noch einige Stellen im Blick auf das Sein, was wir in Christus sind, uns zu Gemüte führen. Ich greife nochmal diese wunderbare Textstelle aus Epheser 1 heraus, von Vers 3 an. Wenn wir also unseren großen Gott und Vater preisen, ihn anbeten, dann geschieht das immer wieder in dem Sinne, dass der Herr Jesus Christus der Mittler ist zwischen uns und den Menschen und wir durch ihn den Zugang haben. Und damit sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den, da steht eigentlich Epuranoi, in den Überhimmeln, in Christus. Da gibt es ein Lied, Herr, wir bitten, komm und segne uns, wird oft gesungen. Also ich bin der Meinung, wir haben den ganzen Segen, die Fülle in Christus, wir sollen nehmen. Vieles bitten um Dinge kann Gott gar nicht erhören, weil bereits das, worum wir bitten, erhört ist. Wir sind bereits gesegnet. Und was gehört zu diesem Segen dazu? Einige dieser Aussagen. Er wählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Ja, da ist nichts so anzubieten, wie das in der Weihnachtszeit der Fall ist. Liebe Geschwister, wir dürfen uns das zumuten, eine solche Aussage und auch eine so herrliche Botschaft. Es ist feste Speise. Wir brauchen das, denn die Menschen, die das Wesen nicht haben, diese herrliche Stellung, die müssen immer etwas für die Psyche, also für das Gemüt, für das Gefühl haben. Was ist doch in dieser Weihnachtszeit alles geschehen? Und wenn Sie die christlichen Blätter aufschlagen, bitte, wir wollen nicht verurteilen, aber wir müssen beurteilen und prüfen, wie das mein letzter Dienst hier im November zum Ausdruck gebracht hat. Was wird da alles angeboten? Ich sage es immer wieder, wir haben es jetzt nicht mehr mit dem kleinen Kindlein zu tun. Als ich im Zug hierher fuhr, so ein kleines Kind da, sang natürlich dieses bekannte Weihnachtslied, ihr Kinderlein kommt und was alles damit zusammenhängt. Nicht? So einem kleinen Kind kann man das nicht verübeln. Aber was sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 5? Wenn wir nur Milchspeise haben, sind wir unerfahren im Worte Gottes. Ja? Und wir können nicht unterscheiden zwischen dem geistig Guten und Bösen. Ne? Das ist der letzte Vers in diesem herrlichen Kapitel von Hebräer Kapitel 5. Also vor Grundlegung der Welt erwähnt, aber mit der Zielsetzung, dass wir tadellos und heilig sein vor ihm in Liebe. Und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft, dass wir nicht mehr kleine, unmündige Kinder bleiben, die durch allerlei Wind der Lehre hin und her bewegt werden. Das merken wir heute. Zur Sohnschaft bestimmt durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und damit wird wieder das Wesen deutlich, was wir in ihm sind. Wir sind für den Vater selbst bestimmt, weil wir Söhne sein sollen. In der Sohnschaft gibt es natürlich Ausreife und weitere Lernprozesse, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und dann, hier wird schon etwas deutlich, ich komme aber nachher nochmal darauf, in ihm haben wir die Erlösung. Was wir in ihm sind, erlöst sind wir, aber wir haben dann auch die Erlösung, die Befreiung. Das ist eine Auswirkung der Heilstat Jesu Christi. Paulus hat, wenn er das erste Kommen Jesu, darüber werde ich dann ja morgen Nachmittag sprechen, wo es um unsere Hoffnung geht, um die Hoffnung der Wiederkunft Jesu, um die Adventhoffnung. Dann hat er beim ersten Kommen immer gleich den Bogen gespannt von der Erniedrigung, Teilhaber am Menschsein, Knechtsgestalt sein, Gehorsam bis zum Tode am Kreuz, da wird zugleich also auch das, was man hier so mit Karfreitag bezeichnet, ja, und die Auferweckung schon einbezogen. Nämlich mit dem Tode, mit dem Sterben am Kreuz ist das Heil und die Erlösung in einer wunderbaren Weise zunächst juristisch geschaffen und es wird einmal auch sichtbar werden. Als er rief, es ist vollbracht, hat er das da getan? Ja. Und darum hat er uns auch kundgetan, das Geheimnis. Und das dürfen wir auch in ihm haben und wissen, eine wunderbare prophetische Schau, dass er alles einmal, dieser Herr, unter das Haupt zusammenfassen wird, unter dem Christus. Das Ganze. Das dürfen wir in ihm haben. Das dürfen wir praktizieren und nehmen. Und weil das in Christus ein vollbrachtes Erlösungswerk ist, haben wir darin Anteil. Aber ich will es unter dem Aspekt jetzt nochmal aufzeigen, das habe ich des Öfteren schon getan, was wir in ihm sind. Und dieses griechische kleine Wörtlein Sinn heißt zusammen mit ihm. Was ist denn zusammen mit ihm geschehen? Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben. Das ist unfassbar für den Verstand. Das muss uns der Heilige Geist erhellen. Aber nicht nur dies, das wäre die negative Seite, sondern wir sind mit ihm bereits auferweckt. Ja, wir sind nach Epheser 2, Vers 6 versetzt in die himmlischen Örter. Und dort ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Diese wunderbare Stelle nenne ich bestimmt jedes Mal hier, wenn ich ihn sehen will. Ich denke, liebe Geschwister, dass sich das so einfällt. Und ich weiß als Pädagoge, dass die Wiederholung ja, eine ganz entscheidende Bedeutung für die Übung hat. Denn üben sollen wir immer wieder, auch lernen, aufnehmen. Aber die Wiederholung geschieht immer wieder in anderen Zusammenhängen. Dieses Mal unter dem Aspekt in Christus, sind wir mit ihm auferweckt und sitzen dort bereits zur Rechten Gottes des Vaters. Dahin will der Herr uns dann auch im Geist immer wieder durch die Ermahnung ziehen, sinnen und trachten nach dem, was droben ist. Dann darf man unterscheiden, das darf ich hier auch schon anführen, zwischen denen, die mit Palmen in den Händen vor dem Thron stehen und die aus der großen Drangsal herausgekommen sind. Wir sind bereits vorgezogen, mitversetzt dorthin. Da ist schon unsere Heimat, unser Politeuma. Das macht mich getrost und froh. Das sind herrliche Aussagen. Und dann, wenn er geoffenbart werden wird, werden wir mit ihm geoffenbart. Das ist bereits auch in ihm schon alles Wesen und Sein. Und damit zu dem Sein, die letzte Stelle. Wir sind in ihm nach Kolosser 2, Vers 10 schon zur Fülle gebracht. Mit ihm und in ihm. Das heißt, wir dürfen vom Ziel her leben und denken. Nicht so wie ein kleines Kind eigentlich alles hat. Das ist vollkommen. Es muss nur reifen. So haben wir in Christus bereits alles eine Vollkommenheit in jeder Entwicklungsphase. Nicht bei einem kleinen Kind fehlt nichts. Es muss nur ausreifen. Und das sollen wir lernen und tun. Aber die Position in ihm bereits zur Fülle gebracht ist etwas Wunderbares. Warum kann dann auch Paulus sagen in Philipper 3, wie viele nun unter euch vollkommen sind? Die sollen also gesinnt sein, nämlich das Ziel ins Auge zu fassen, nachzujagen der herrlichen himmlischen Berufung in Christus Jesus. So viel zunächst zu dem Sein. Und nun der zweite Teil zu dem Haben. Ich habe es schon angedeutet, in Epheser 1, Vers 7 heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Sind wir uns dessen bewusst? Unser Herr wird in Kolosser 1, in Hebräer 1 ja so beschrieben, wie das die meisten Christen überhaupt nicht kennen. Ich habe jetzt von unserem Bruder Herbert Heinisch ein kleines Büchlein bekommen, hat er mir zugeschickt, weil ich dort einen Dienst hatte, wo er auch dann anwesend war, in dem Plochinger Kreis, mit dem Thema, wer Jesus wirklich ist, anhand des Epheserbriefs und Hebräer 1. Wenn uns das deutlich wird, dass er der Schöpfer, der Erhalter und das Ziel des Alls ist, der Erstgeborene, nicht der Erstgeschaffene, ja? Der Erstling aus den Toten, ich will das nur kurz anführen, weil ich das hier schon in anderen Zusammenhängen getan habe, dann wird uns deutlich, dass wir auch sein Heil erfahren dürfen, nämlich was wir durch diese herrliche Person Jesu Christi an Erlösung alles haben. Vielleicht erinnern sich einige noch an das Thema, vor Jahren hatte ich das mal hier, erlöst wovon, wodurch und wozu. Die meisten freuen sich, dass sie Vergebung der Sünden haben. Ist wunderbar. Ist und bleibt die Basis, ja. Ist etwas so Herrliches, dass wir uns darüber freuen dürfen. Aber das ist nur der Anfang. Ich darf hier nochmal einflechten, was ich in diesem Buch dieses ehemaligen Professors für muslimische Theologie an einem Beispiel fand. Der hat eine Einladung bekommen, er ist vorübergehend in Südafrika gewesen und da war eine Frau noch Muslime. Und als sie dann vernahm, er ist mit Bekannten dort eingeladen gewesen, dass er nun kein Muslim mehr sei, war sie ganz entsetzt. Und dann hat er gesagt, ich will Ihnen doch mal einen Unterschied klar machen. Das sage ich jetzt im Blick auf Vergebung schon, was das bedeutet. Und berichtet also Folgendes. In dem Koran stehen Hinweise, aber es gibt außerdem noch Schriften von damaligen Zeitgenossen, die den Koran ergänzen im Blick auf Leben und Handlungsweisen Mohammeds. Da kommen einige zu Mohammed und fragen ihn, was ist mit dieser Frau, die erwartet ein Kind, aber unehelich. Also nach dem Zeugnis des Koran muss eine schlimme Strafe folgen. Was machen? Dann sagt er, wartet, bis das Kind geboren ist. Dann war das Kind geboren, jetzt kommen die wieder, was nun? Warten, bis es entmündigt ist, also 2, 3 Jahre alt, und dann kommen sie wieder. Und dann hat er geraten, nehmt das Kind weg und tötet die Frau, die Mutter. Ist passiert. Das ist also gar nichts, was den Muslimen, die ihren Koran kennen, ja, Entsetzen hervorruft. Das ist die eine Seite. Jetzt erzählt er dieser Frau, und ich denke, wir könnten schon ahnen, welches Beispiel von der Bibel er herangezogen hat. Da wird eine Sünderin, eine Hure, in flagranti, also auf frischer Tat ertappt. Und was sagt der Herr Jesus? Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Gerade den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Und da mussten die ja alle in sich gekehrt das Feld räumen. Verdammt dich keiner, nein, also auch ich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Hier wird Vergebung deutlich, hier wird keine Frau gesteinigt. Ne? Und wir haben ja ein ähnliches Beispiel auch von der Frau am Jakobsbaum. Und jetzt kommt eine Wende und dann sagt die Frau unter Tränen, ich bin so eine Frau, ich erwarte ein uneheliches Kind. Und hat dann mit Freuden Vergebung empfangen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ja. Kommt zum Glauben, weil hier ein Angebot der Vergebung ist. Und darum ist das das Erste, wir haben Erlösung, das steht ja dann in Epheser 1, nämlich die Vergebung der Vergehungen oder der Sünden. Eigentlich ist der Ausdruck vom Griechen her noch umfassender, nämlich Befreiung. Und das ist das Nächste, ja. Wenn wir fragen, wovon sind wir erlöst? Von der Macht der Sünde. Denn das Prinzip ist auch hier wieder das Sein, weil wir Sünder sind, jetzt im negativen Bereich, ja. Sünde sind wir. Wir haben Sünden getan, weil wir Sünder sind. Darum löst die Bibel das eigentliche Urproblem. Nicht? Die Ursache liegt im Menschsein. Der Mensch ist ein Verlorener, ein Sünder in der Gottesferne. Und darum braucht er das, was wir schon gehört haben von 2. Korinther 5, Vers 17, eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Und darum sind wir befreit, erlöst von der Macht der Sünde. Sünden müssen immer wieder vergeben werden. Und darum darf ich hier schon noch einflechten, was wir noch haben. Wir haben einen Fürsprecher. Und wenn jemand sündigt, sagt Johannes im 1. Johannesbrief, nicht, dann haben wir einen Fürsprecher. Und der Hebräerbriefschreiber setzt sich, weil die Hebräer ja vom Alten Testament her dachten, ja, mit dem wahren hohen Priester auseinander. Hm? Mit dem, der für unsere Sünden selber gestorben ist. Als er am Kreuz sein Leben dahingab, da ist doch die Scheidewand zwischen dem Allerheiligsten und Heiligen von oben her zerrissen. Frei von der Macht der Sünde. Und was haben wir noch? Eine Befreiung von der Herrschaft Satans. Nach Kolosser 1 sind wir versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben keinen Despoten. Mit dem Irak haben sie einen Despoten beseitigt. Aber ist denn Frieden gekommen? Es wird keinen Frieden geben. Ich darf Ihnen das nochmal hier im Sinne eines kleinen Exkurs auch dazu setzen, weil wir ja immer wieder auch durchs prophetische Wort in die Gegenwart hineinleuchten wollen. Es ist eine Utopie, also eine falsche Vorstellung westlicher Demokraten und Theologen, man könnte Muslime demokratisch machen. Sicher mag es hier und da etwas funktionieren. Das geht nicht. Von der Lehre des Koran her, ja, ist Demokratie nicht die Staatsordnung, nicht das System, sondern Religion und Staatsgesetz eins, die Scharia. Und wo sie praktiziert wird, Saudi-Arabien, da könnte kein Christ offen seinen Glauben bekennen. Wir haben das bei den Taliban in Afghanistan erlebt. Wir haben das unter der Revolution von Khomeini im Iran erfahren. Es ist etwas ganz anderes. Wir haben Vergebung, Erlösung, Befreiung. Wir müssen das in diesem Kontrastvergleich immer wieder lernen. Und schließlich haben wir dann eine Aufgabe. Wenn wir erlöst sind durch unseren Herrn, wenn wir wissen, wovon wir erlöst sind, dann auch wozu. Nicht zum Selbstzweck, dass wir soeben gerade in den Himmel kommen. Das ist etwas Wunderbares, das ist herrlich. Aber wir haben eine Aufgabe. Wir sind, haben wir gehört, zur Sohnschaft bestimmt. Und die Sohnschaft hat für uns alle, wenn wir uns dessen bewusst sind, eine Konsequenz, nämlich, dass wir uns zubereiten lassen, damit endlich auch die ganze Schöpfung die herrliche Freiheit der Kinder oder Söhne Gottes erfährt. Ach, was sind das? Ich sage es immer wieder, Perspektiven, die mich in aller Demut, aber auch voller Gewissheit unserem Herrn gegenüber sein lassen. Ja, die Erlösung durch sein Blut, die Befreiung von den Sünden. Und das nach dem Reichtum seiner Gnade. Den haben wir, daran dürfen wir teilhaben. Und er hat diese Gnade reichlich überströmen lassen in allerlei Weisheit und Erkenntnis. Also was haben wir? Überströmende Gnade. Johannes sagt von Mose, ja, er ist Vertreter des Gesetzes. Gnade und Wahrheit aber haben wir allein in und durch Jesus Christus. Und das nicht, deswegen hast du auch dieses Lied singen lassen. Wir haben einen Felsen, der steht. Mit aller Weisheit ist alles damit verbunden. Nicht der Petrus, ja, ist der Fels, sondern das Zeugnis des Petrus, ja. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus ist doch der Fels. Das wird auch aus 1. Korinther 3 deutlich, ja. Was wir auf diesem Felsen aufbauen, doch nicht auf dem Papsttum. Ich muss das immer wieder mal in diesem Vergleich deutlich werden lassen, was alles Menschenlehre für kuriose Vorstellungen haben. Nein, wir wollen in allerlei Weisheit und Einsicht uns beschenken lassen. Das haben wir in Christus. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Und was beinhaltet das noch? Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Jaget nach der Heiligung. Steht in Hebräer 12, Vers 14. Ja? Aber ich glaube, ich habe das hier auch schon mal zum Ausdruck gebracht. Wenn wir hier ein Bild einfügen, eine Situation eines Jägers, wenn der nachjagt einem Hasen, einem Wilden, muss er das nicht erst machen. Ist doch da. Und so ist in Christus Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung unser Teil. Und das haben wir dann. Das ist Besitztum. Und nach Epheser 1, Vers 11, wir haben ein Erbteil erlangt. Ich habe das in der Zeitung da verfolgt, jetzt mit dem Jackpot da, wenn es um Lotto geht. Was jagen die Menschen diesem Reichtum nach? Und was wird von denen gesagt, die da zig Millionen auf einmal durch die richtigen Tipps bekommen. Wollen wir mit denen tauschen? Ich nicht. Wir sollen dankbar sein, dass wir uns nicht sorgen müssen, nicht um äußere Dinge, dass wir sicher alle gut versorgt sind. Das ist ein Geschenk. Aber wir haben ein Erbteil. Was ist denn unser Erbteil? Zunächst mal Christus selbst, aber das ganze All, das ganze Universum, lateinisch. Das dürfen wir erben. Natürlich basiert das auf Glaube und Hoffnung, was ich heute Abend als Thema ja habe, was denn bleibt. Aber wenn Gottes Wort, seine Lehre wahr ist und von dem Absoluten bestätigt wird, denn er ist zugleich auch der Allmächtige, der das umsetzen kann, was versprechen uns unsere Politiker alles? Sicher manchmal ehrlich gemeint, aber sie können es nicht halten. Hier wird uns dieses Geheimnis nach Epheser 1, Vers 9 ja deutlich vermittelt. Und wir haben ein Erbteil. Wie das im Einzelnen dann sich kundtut in den verschiedenen Offenbarungsstufen, das ist dann morgen Nachmittag mein Thema. Wir haben eine Herrlichkeit. Liebe Geschwister, darum dürfen wir uns freuen, was wir in ihm sind und was wir in ihm haben. Und das hat nun Konsequenzen. Und darum will ich noch etwas zum Schluss anführen. Nämlich, was wir denn haben. In dem hohen priesterlichen Gebet bittet ja der Herr Jesus um die Einheit der Gläubigen. Und die wird ja oft, diese Einheit der Gläubigen, aus dieser Stelle zitiert. Dann aber will man daraus die Konsequenz ableiten, nicht wahr, dass es eine ökumenische Einheit gibt. Nein, es sind nur die, wo der Vater und der Sohn Wohnung gemacht hat, in ihnen. Darum haben wir Anteil durch den Heiligen Geist, ja, an dem, was unser Vater ist und an dem, was Jesus Christus ist. Und dann sagt aber Johannes im ersten Johannesbrief, wir haben nur dann Gemeinschaft, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist. Also das erste ist die Gemeinschaft mit ihm, dem Vater und dem Sohn. Und das zweite ist, wir haben Gemeinschaft untereinander, wenn wir im Lichte wandeln. Nun übertragen Sie das mal auf all die Konfessionen, Denominationen, wie die nun eins werden sollen. Das geht in die falsche Richtung. Der Papst möchte den Frieden und irgendwann wird dieser Friedensaufruf in einer gewissen Weise von dem letzten Weltherrscher ja praktiziert. Und dann heißt es, wenn sie sagen, und das ist dann für eine Zeit da, für eine Hälfte der letzten Jahrwoche, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, was dann? Dann kommt nach 1. Thessalonicher 5 schnell das Verderben. Das ist ein falscher Friede. Ohne diese Voraussetzung. Wir haben, und das ist wieder etwas, wenn wir gerecht geworden sind, Frieden mit Gott. Nach Römer 5, Vers 1. Frieden mit Gott haben wir. Das ist die Voraussetzung dafür, dass auch Friede wird. Friede auf Erden, das heißt nicht und den Menschen ein Wohlgefallen, sondern in den Menschen des Wohlgefallens. Da fängt erst der Friede an. Und wir haben ihn auch untereinander, wenn der Heilige Geist diese Frucht der Liebe, des Friedens und der Freude auswirkt, auch mit Langmut, Geduld und Sanftmut. Dann haben wir untereinander echte Gemeinschaft. Ich habe auch hier vor Jahren schon mal dieses Einander in Beziehung gesetzt zu den verschiedenen anderen kleinen Präpositionen. Ich will das hier nochmal tun zum Abschluss dieses ersten Vortrags. Wenn wir Gemeinschaft haben, untereinander bedeutet das auch, dass wir in einer gewissen Demutshaltung in dem anderen die Kind und Sohnschaft anerkennen und uns nicht überheben. Nicht? Es ist so, dass zum Beispiel ja, im Koran eindeutig die Juden und Christen als Ungläubige, als Verfluchte angesprochen werden. Und selbst in den Dogmen und Konzilien der katholischen Kirche ja, gibt es kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Ja? Dieses lateinische Sprichwort extra ecclesia nulla salus est. Außerhalb der Kirche gibt's kein Heil. Wer sagt allein in Christus, der steht dann drin nicht, der sei anathema sogar. Der steht unter dem Fluch nach katholischer Lehre. Und sieh mal, da kann man doch mit dieser Art Ökumene nicht Gemeinschaft haben. Wir haben untereinander diese Gemeinschaft, wenn Christus in uns lebt. Und dann dürfen wir miteinander Gemeinschaft haben, wie die ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und den Gebeten. Untereinander, miteinander und füreinander. Das haben wir in Verbindung mit dieser wunderbaren Gemeinschaft, mit dem Vater und dem Sohn und untereinander. Und wo das nicht ist, da gibt es ein gewisses Nebeneinander. Leider oft auch in unseren Kreisen. Man kann neben einem anderen sitzen. Ob wir wirklich die Gemeinschaft mit dem erhöhten Haupt haben und untereinander, das sieht Gott allein und darum sollen wir nicht verurteilen, da steht letztlich Gott zu. Aber der erhöhte Herr zum Beispiel in den Sendschreiben an die letzten endzeitlichen Gemeinden, die wohl israelisch ausgerichtet sind, immer wieder gesagt, es gibt nur solche da drin, die Ohren haben zu hören und überwinden, die wirklich dazugehören. Nicht alle. Nicht alle in den Gemeinden. Und da werden ja diese 7 Gemeinden bezeichnet in Offenbarung 2 und 3. Ja, nach dem Nebeneinander kommt oft leider auch ein Gegeneinander. Ich meine, insofern kann ich schon die Diskussion, die in Idea Spectrum dargestellt werden, verstehen, ja, dass manche nicht möchten, immer wieder der eine gegen den anderen. Aber es wird jetzt auch in Büchlein wieder angepriesen, wo zum Beispiel Dr. Luther Gassmann einer der Mitautoren ist, wo man sich fragt, ist die Einheit der Ökumene eine wirklich biblische? Und die zeigen natürlich Punkte auf. Und die zeigen auch da, wo ein Professor Beierhaus, übrigens nennt die Bibel manchmal auch ihren Namen, nicht? Ja, als einer, der sich hat zum Bischof weihen lassen, natürlich nicht katholischer Bischof, aber das ist fast die gleiche Tendenz, mit diesen Äußerungen nicht einverstanden ist und die anderen nun von oben herunter abqualifiziert. Das gibt es leider, nicht? Dieses Gegeneinander. Aber das wird nur da aufgehoben, wo das wirkliche Untereinander, Miteinander und Füreinander ist. Und was passiert nach dem Gegeneinander? Es gibt oft ein Auseinander. Das sind dann die Trennungen. Ist das nun immer tragisch? In vielen Fällen schon. Aber sagt nicht auch sogar 1. Korinther 3, dass sogar Spaltungen auch Trennungen sein müssen? Ja? Unter welcher Bedingung? Damit die Bewährten, also die Echten, offenbar werden. Bei den Echten, die dazugehören, darf es keine Trennung und Spaltung geben. Aber es muss auch eine Scheidung geben. Und auch die Stelle habe ich schon oft zitiert, 2. Timotheus 3, wo Menschen haben den Schein der Gottseligkeit, also eine Form, wo das Wesen fehlt, solche meide. Und in einem großen Haus gibt es viele Gefäße, nicht etliche zur Ehre, andere zur Unehre. Und wer sich reinigt von diesen Gefäßen, die zur Unehre da sind, der handelt nach dem Worte Gottes. Das gehört auch zu dieser Lehre, liebe Geschwister. Auch zu dem, was wir in Christus an Weisheit und Erkenntnis haben dürfen. Denn in ihm, nach Kolosser 2, Vers 3, liegen ja alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und wir haben Anteil daran und darum ist es auch wichtig, dass wir hier diese Weisheit und Erkenntnis praktizieren. So viel, liebe Geschwister, zu dem, was wir sind und was wir haben und Als Abschluss dieses letzten Teils will ich nochmal daraus die resultierenden wunderbaren Gewissheiten zusammenfassend darstellen. Also, wir in Christus, Christus in uns. Noch einmal, wir kommen von ihm her, in ihm, war das schon vor Grundlegung der Welt. In ihm eine neue Kreatur. In ihm und mit ihm, mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Örter. Wir haben Anteil an dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das bedeutet dann nach 2. Korinther 2, Vers 14, dass wir alle Zeit in seinem Triumphzug mitgeführt werden. Und darum, der in euch, in uns angefangen hat, sein gutes Werk, das haben wir auch durch ihn, ja, der wird es vollführen bis auf den Tag seines Kommens. Und daraus, und das sollte eigentlich für uns heute das Entscheidende sein, resultieren einige Gewissheiten, das will ich zusammenfassend noch sagen. Erstens ist die Gewissheit des Heils in Christus Jesus, Erlösung, führt zu einer Gewissheit des Glaubens, Hebräer 11, Vers 1. Eine Gewissheit des Glaubens, nicht ein Wahrnehmen von Dingen, die wir durch die Sinne erfassen. Nein, eine Gewissheit. Eine Gewissheit des Geistesempfangs nach Römer 8. Da geht es ja immer wieder in Römer 8 um Geist oder Fleisch. Ihr seid nicht fleischlich. Ihr seid geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Gewissheit. Darum ist das Bitten um eine Geistestaufe, wenn man ein neues Leben hat, nicht? Ich füge das immer wieder an, ist das nicht biblisch? Wir sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist durch Singen und Spielen dem Herrn in unserem Herzen, Danksagen alle Zeit für alles und untertan sein. Das ist nach den Worten von Epheser 5 das Entscheidende. Wir dürfen des Wortes gewiss sein, gewiss der Führung Gottes, so viele, also durch den Heiligen Geist geleitet werden, sind Kinder, ja Söhne Gottes. Und wir dürfen auch gewiss sein, dass Gott unsere Gebete erhört, nach 1. Johannes 5, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und ich möchte jetzt als Letztes dazu, zu diesen Gewissheiten und damit zum Abschluss sagen, wir haben auch eine Gewissheit der Entrückung. Vorgezogen, wenn er kommt. Ist nicht das Kommen in Macht und Herrlichkeit, das, was in den Evangelien beschrieben wird. Die Gewissheit, weil wir schon versetzt sind, dass dann, wenn die Toten in Christus die Stimme zuerst hören, wir, wenn wir noch hier sind, verwandelt werden, also überkleidet werden, damit ihm entgegengerückt werden und dem Vater dargestellt werden sollen, ohne Flecken und Runzeln. Wunderbar, was wir in ihm sind, was wir in ihm haben. Es sind nur einige dieser wunderbaren Lichtsperspektiven genannt worden. Forschen Sie dem weiter nach. In den Briefen vor allen Dingen finden wir darüber so manches durch den Apostel Paulus geoffenbart, weil das vom Herrn her in dem göttlichen Heilsplan so beschlossen war. Paulus hat das Wort Gottes aufs Vollmaß gebracht. Es geht um den erhöhten Christus, nicht um Paulus als Mensch. Er ist aber ein Diener und Apostel und Lehrer gewesen, der uns diese herrlichen Perspektiven eröffnet hat. Darum wollen wir unserem Herrn die Ehre geben. Amen.